NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu unserem ausführlichen Nachrichtenüberblick. Ich bin Peter Stein und das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Satirestreit. EU-Parlament diskutiert über das Vorgehen der Türkei gegen Böhmermann und extra drei Satiren. Panama Papers. Der Präsident des Bundesverbandes der Banken gerät zunehmend unter Druck. Dazu hören Sie auch den Kommentar hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Und Krise bei Volkswagen. Manager werden auf Teile ihrer Bonuszahlungen verzichten. Der Fall Böhmermann und sein Schmähgedicht über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan sorgt weiter für Aufregung. Während die Bundesregierung noch prüft, ob sie die Staatsanwaltschaft ermächtigt, gegen Böhmermann wegen Beleidigung eines Staatsoberhaupts zu ermitteln, sorgte heute ein angebliches Interview des ZDF-Moderators für Verwirrung. Veröffentlicht hatte es der Herausgeber der Bild-Zeitung Kai Diekmann, und zwar auf seiner Facebook-Seite. Schnell stellte sich jedoch heraus, alles frei erfunden. Das türkische Vorgehen gegen die Satiren von Böhmermann und der NDR-Sendung Extra 3 hat inzwischen auch das EU-Parlament erreicht. Dort sollte heute eigentlich über das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei diskutiert werden. Doch trennen lässt sich beides nicht mehr, wie Andreas Meyer-Feist berichtet.
Ist die Türkei ein zuverlässiger Partner? Die Antwort spaltet das EU-Parlament, auch wenn sich die Mehrheit der Abgeordneten hinter das Flüchtlingsabkommen stellt und erste Erfolge sieht. Aber teilt die Türkei als EU-Beitrittskandidat auch europäische Werte? Hier gibt es massive Zweifel, nicht nur im Parlament. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kritisierte das Verhältnis der Türkei zur Meinungsfreiheit.
Das bringt die Türkei nicht mehr an uns heran, sondern entfernt uns voneinander.
Die türkische Regierung hatte sich im März über den deutschen Botschafter in der Türkei wegen eines Satireliedes über Erdogan in der Sendung Extra 3 beschwert. Und Ankara plant auch rechtliche Schritte gegen den ZDF-Fernsehsatiriker Jan Böhmermann wegen Beleidigung.
Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass ein deutscher Botschafter wegen eines zugegebenermaßen unmöglichen satirischen Liedes eingestellt wird.
Hier gab es für Juncker den ersten und einzigen Zwischenapplaus im EU-Parlament. Noch deutlicher wurde der Chef der EVP-Fraktion Manfred Weber, CSU. Er forderte den türkischen Präsidenten Erdogan auf, demokratische Grundrechte zu achten.
Dies gilt nicht nur für die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei, sondern es gilt auch für die Meinungs- und Pressefreiheit und auch für die künstlerische Freiheit in Europa. Wir erwarten von Erdogan Respekt gegenüber diesen Werten.
Respekt unabhängig von der Zusammenarbeit der EU mit Erdogan in der Flüchtlingspolitik.
Sonst haben Sie nicht verstanden, was Europa bedeutet.
Zumindest was das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei betrifft, gibt es aber eine breite Unterstützung der konservativen EVP, aber auch der Sozialdemokraten. Für die SPD-Sozialexpertin Birgit Sippel ein wichtiger Schritt. Migration könne nicht nur EU-intern geregelt werden. Ohne die Nachbarn sei das nicht möglich.
Aber die Mitgliedstaaten können nicht erwarten, dass die Türkei die mangelnde Solidarität innerhalb Europas ersetzt.
Die ist tatsächlich noch nicht sichtbar. Noch ist nicht klar, welches Land wie viele Syrer legal einreisen lässt und versorgt. Schon die bisherigen längst beschlossenen Verteilmechanismen wurden kaum umgesetzt. Auch die EU-Kommission sieht hier ein großes Problem. Viel Kritik aus den kleineren Fraktionen. Der Vorsitzende der Liberalen, Guy Verhofstadt, warf der Türkei vor, syrische Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückzuschicken. Die Fraktionschefin der Linken, Gabi Zimmer, aber auch Rebecca Harms von den Grünen, bemängeln zweifelhafte Asylverfahren in Griechenland. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte die Skeptiker. Perfekte Lösungen könne es nicht geben.
You will never find it. And in this case, they are virtually impossible.
Noch stehen die großen Fraktionen hinter dem Türkei-Deal. Ob das so bleibt, wird sich erst zeigen, wenn dauerhafte Erfolge sichtbar werden.
Im Zentrum der Enthüllungen der Panama Papers über Briefkastenfirmen steht die Kanzlei Mossack Fonseca. Sie soll Hunderttausende dieser fragwürdigen Geschäfte vermittelt haben. Heute wurde die Zentrale der Kanzlei in Panama-Stadt durchsucht. In Deutschland haben die Recherchen zu den Panama Papers eine Diskussion darüber ausgelöst, wie Geldströme transparenter gemacht und Steueroasen ausgetrocknet werden können. Heute befasste sich der Bundestag in einer Aktuellen Stunde damit. Jörg Seiselberg hat die Debatte verfolgt.
Gegen Panama sollen die Daumenschrauben angezogen werden. Die G20-Finanzminister, so der deutsche Ressortchef Schäuble, wollen bei ihrem Treffen diese Woche in Washington das mittelamerikanische Land zwingen, sich am internationalen automatischen Informationsaustausch von Finanzdaten zu beteiligen.
Die nicht mitmachen, Panama ist eins der Länder, die bisher beim automatischen Informationsaustausch nicht mitmachen, die werden wir auf eine schwarze Liste setzen.
Was faktisch bedeutet, dass Panama auf dem Finanzmarkt zum Geächteten würde, bestimmte Geschäfte mit Unternehmen in diesem Land tabu wären. Schäuble verteidigte in der Debatte seinen 10-Punkte-Plan gegen Steuerbetrug und Geldwäsche. Wirkungsvolle Lösungen, so der Finanzminister, seien nicht in nationalen Alleingängen zu erreichen.
Bei der Volatilität von Geld sind heute solche Regelungen nur noch global zu erreichen. Deswegen müssen wir diesen Weg gehen. Da kannst du fast manchmal verrückt werden. So mühsam ist das. Das ist alles auch wahr. Und trotzdem muss man es tun.
Schäuble kündigte an, dass in Sachen Transparenzregister die 5 großen europäischen Länder Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien vorangehen wollen und vorab im Alleingang ihre nationalen Register vernetzen. Allerdings müssten noch die gesetzlichen Grundlagen für den Datenaustausch geschaffen werden. Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte von der Bundesregierung mehr Engagement im Kampf gegen Steuerhinterziehung und warf Schäuble indirekt vor, sich hinter den Schwierigkeiten auf internationaler Ebene zu verstecken. Auf nationaler Ebene, so Hofreiter, müsse unter anderem die föderale Zersplitterung der 16 dezentralen Steuerverwaltungen beendet und eine schlagkräftige Bundesstruktur geschaffen werden.
Warum haben wir nicht endlich eine Bundessteuerverwaltung, wenigstens für die Superreichen und die großen Konzerne, damit wir eine Steuerverwaltung haben, die auf Augenhöhe agieren kann mit den großen Konzernen und mit den Superreichen.
Die Bundesregierung vergieße Krokodilstränen angesichts des Skandals um die Panama-Papiere, kritisiert die Linke Sarah Wagenknecht. Der jetzige Aktionismus solle über jahrelange Tatenlosigkeit im Kampf gegen Steuerhinterziehung hinwegtäuschen.
Während die Regierung jetzt plötzlich den Robin Hood im Kampf gegen die Steuerhinterzieher gibt, haben sie in Wahrheit alles dafür getan, dass die Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsmafia ihre dunklen Geschäfte völlig unbehelligt weitermachen kann.
Wagenknecht forderte unter anderem eine Quellensteuer auf Finanzflüsse in Steueroasen sowie ein öffentliches Register für Briefkastenfirmen. Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans unterstützte grundsätzlich Schäubles Vorschläge im Kampf gegen Steuerbetrug und Geldwäsche. Gleichzeitig kritisierte der SPD-Politiker, dass sich Schäuble bislang gegen den Vorschlag sträubt, härtere Gesetze gegen Banken zu beschließen, die beim Steuerbetrug helfen.
2 Jahre liegt im Bundestag eine Entschließung, ein Gesetzentwurf des Bundesrates, dass man Banken belangen können muss und nicht nur einzelne überführte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es muss klar sein, dass diejenigen, die geschäftsmäßig sich an diesem Werk beteiligen, um ihre Lizenz bangen müssen.
Und so Walter-Borjans, die Strafen für diejenigen, die in Deutschland ihrer Steuermeldepflicht nicht nachkommen und Steuersparmodelle in Übersee nutzten, müssten drastisch erhöht werden. Bislang droht hier nur ein Bußgeld.
In den Panama Papers taucht auch der Name der Hamburger Berenberg Bank auf. Aber das älteste Bankhaus Deutschlands ist offenbar nicht nur in Geschäfte mit Briefkastenfirmen verstrickt. Neue Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung enthüllen, dass die Bank auch mit mutmaßlichen Waffenschiebern und Drogenkriminellen gearbeitet hat. Besonders pikant, seit Anfang der Woche ist der Chef der Berenberg Bank, Hans-Walter Peters, auch der Präsident des Deutschen Bankenverbandes. Peter Hornung über die zweifelhaften Geschäfte dieser Bank.
Es waren Kunden wie der russische Geschäftsmann B, die der Berenberg Bank die Probleme ins Haus brachten. B hatte offenbar eine leitende Funktion in einer Firmengruppe, für die eine ganze Reihe von Schiffen fuhr. Die Arctic Sea zum Beispiel, ein russischer Holzfrachter, der 2009 in den Schlagzeilen war. Angeblich war er von Piraten entführt worden.
Von 2 Seiten sind die Piraten auf die Kommandobrücke gekommen. Den Steuermann haben sie gleich gefesselt.
Nach der Entführung kam aber der Verdacht auf, dass die Arctic Sea Raketen an Bord hatte. Ziel Iran. Eine offizielle Bestätigung gab es nie, wie oft bei solchen Geschichten. Doch die Schiffe des Berenberg-Kunden B waren auch zu anderen Gelegenheiten in der Presse. So fand der russische Zoll über 100 Kilo Kokain auf Bananenfrachtern der Firmengruppe. Nachzulesen in den Pressemitteilungen der Behörde im Internet. B bestritt aber auf Nachfrage, etwas mit den Schiffen zu tun zu haben. Allerdings war er nicht der einzige Berenberg-Kunde, über den Negatives berichtet wurde. Ein Südamerikaner war dabei, dem enge Verbindungen zu einem großen kolumbianischen Drogenkartell nachgesagt wurden. Dann eine ukrainische Unternehmensgruppe, die in mehrere Dutzend fragwürdige Waffenlieferungen verwickelt gewesen sein soll. Ein Verdacht reiche, um die Konten zu kündigen, sagt der grüne Finanzpolitiker Gerhard Schick.
Sobald die Bank einen Verdacht hat, muss sie diesen Verdacht melden, sodass dann ermittelt werden kann, ob da was dran ist. Und sie darf nicht einfach die Geschäftsbeziehung weiterlaufen lassen.
Berenberg hat nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in zahlreichen Fällen die Kundenbeziehung aber selbst dann nicht sofort beendet, als über mutmaßlich illegale Aktivitäten solcher Kunden berichtet wurde. Auch die vorgeschriebenen Geldwäscheanzeigen wurden teilweise sehr spät und in einem Fall gar nicht erstattet. Von allen fragwürdigen Kunden habe man sich inzwischen allerdings getrennt, sagt die Bank. Es gebe keinen Hinweis auf Fehlverhalten von Berenberg. Das hätten externe Prüfer bestätigt.
Peter Hornung berichtete, kann der Chef eines Bankhauses mit solchen Geschäftspraktiken und Kunden Präsident des Bundesverbandes der Banken bleiben? Benedikt Strunz kommentiert.
Vertrauen herstellen, eine Schnittstelle zwischen Politik und Finanzwirtschaft bilden und der Öffentlichkeit den richtigen Blick auf die Bankenwelt vermitteln. Das sind die Kernaufgaben des Deutschen Bankenverbandes. In den vergangenen 20 Jahren gab es keinen einzigen Verbandsvorstand, von Commerzbank-Chef Klaus-Peter Müller bis zum deutschen Bankvize Jürgen Fitschen, dessen Bankhaus nicht in Skandale um Steuerbetrug oder Geldwäsche verwickelt gewesen wäre. Die Bankenlobby wollte deshalb mit Berenberg-Chef Hans-Walter Peters einen Schlussstrich unter das miese Image ziehen. Die alten Tugenden vom persönlich haftenden Privatbanker, der geleitet ist von hanseatischer Kaufmannstradition, sollten von Peters auf die gesamte Branche abstrahlen. Diese Idee ist kläglich gescheitert. Die deutsche Finanzwelt hat nun einen Mann an der Spitze, dessen eigenes Bankhaus für intensive Geschäfte mit Briefkastenfirmen Made in Panama steht. Viele dieser Firmen dürften zur Steuerhinterziehung und zur Verschleierung von Geldströmen genutzt worden sein. Sogar Gelder aus dem Siemens-Schmiergeldskandal und möglicherweise Geld kolumbianischer Drogenkartelle fanden sich auf Berenberg-Konten. So steht es in den Panama Papers. Der Berenberg-Chef bemühte sich daraufhin, öffentlich zu erklären, bei ihm sei alles zu 100% sauber. Fehler habe es nicht gegeben. Im Gegenteil, bei Berenberg sei man besonders eifrig dabei, fragwürdige Geschäfte zu verhindern. Jetzt stellt sich heraus, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Berenberg Bank hat mutmaßlich kriminelle Kunden über Jahre hinweg, man kann es nicht anders sagen, hofiert. Ihre Mitarbeiter haben bei noch so fragwürdigen Klienten weggeschaut, selbst dann, wenn die Presse voll war von Berichten über Waffendeals in Krisengebiete und kiloschwere Kokainfunde auf Bananenfrachtern, wurden Kunden nicht des Hauses verwiesen. Die Geschäftsbeziehungen wurden sogar noch ausgebaut. Als zwei Compliance-Mitarbeiterinnen die Bankleitung über kriminelle Netzwerke unter den Kunden informiert haben, hat die Bank diese beiden Frauen kurzerhand rausgeschmissen. Mit Verlaub, das ist erbärmlich und beschämend. Und es ist völliger Unsinn, jetzt zu behaupten, bei Berenberg gäbe es keine Probleme. Will die Bank ihren geschundenen Ruf nicht völlig ramponieren, dann wäre sie gut beraten, sofort reinen Tisch zu machen und von sich aus darüber aufzuklären, wie es zu derartigen Fehlleistungen kommen konnte. Und noch ein Wort zu Hans-Walter Peters, den persönlich haftenden Gesellschafter der Berenberg Bank. Qua Amt steht er auf Gedeih und Verderb für seine Bank ein. Und natürlich ist er es, der für die Fehler in seinem Haus verantwortlich ist. Ob er jetzt noch der richtige Mann an der Spitze der Privatbank ist, das muss die Geschäftsleitung intern klären. Ob aber ausgerechnet Peters einen geeigneten Chef für den Deutschen Bankenverband abgibt, das ist eine öffentliche Frage. Und auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. Nein, Herr Peters hat sich für diesen Posten gründlich disqualifiziert. Er sollte deshalb die notwendigen Konsequenzen ziehen und zurücktreten.
Benedikt Strunz kommentierte, es ist 18.43 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Genf beginnt heute eine neue Verhandlungsrunde über die politische Zukunft Syriens. Ziel ist es, eine Übergangsregierung für das Bürgerkriegsland zu bilden. Doch völlig ungeachtet davon ließ Machthaber Assad in Syrien heute ein neues Parlament wählen. Natürlich nur in denen von ihm kontrollierten Gebieten. Sabine Rossi berichtet.
Das syrische Staatsfernsehen überträgt live und mit stimmungsvoller Musik, als Präsident Bashar al-Assad und seine Frau ein Wahllokal in Damaskus betreten. Freudig strahlende Menschen laufen auf die beiden zu. Assad schüttelt Hände, die ihm entgegengestreckt werden. Seine Frau umarmt eine Wählerin zur Begrüßung. Nur die junge Frau, die neben der Wahlurne im Rollstuhl sitzt, lässt erahnen, dass sich Syrien im Krieg befindet. Doch auch sie strahlt. Für Assad und für die Kameras. Ein Reporter eilt herbei. Zum ersten Mal in der Geschichte Syriens habe ein Staatspräsident an einer Parlamentswahl teilgenommen. Nicht wahr, Herr Präsident? Fragt er dann. Und Assad stimmt zu. Diese Wahl sei wichtig, erklärt ihm Assad dann. Schließlich gehe es nach 5 Jahren Krieg im Land um sehr viel mehr als darum, die Vertreter des Volks zu bestimmen. Dem Terror ist es gelungen, viel Schaden anzurichten und viel Blut zu vergießen. Aber es ist ihm nicht gelungen, das soziale Gefüge und die nationale Identität der Syrer zu zerstören. Zwar zielen die Unterstützer des Terrors unter dem Deckmantel der Politik auf dieses soziale Gefüge
Kriege und unsere nationale Identität, die sich in unserer Verfassung ausdrücken. Aber das syrische Volk hat diese Taktik bemerkt. Deshalb war die Beteiligung an allen vorherigen Wahlen hoch. Und auch heute sehen wir, dass alle gesellschaftlichen Gruppen teilnehmen. Die syrische Verfassung sieht vor, dass alle 4 Jahre ein Parlament gewählt wird, zuletzt 2012. Trotz des Kriegs im Land weicht Assad davon nicht ab. Er hält mit dieser gespielten Normalität auch all jenen etwas entgegen, die die Parlamentswahl vorab als Farce oder Scheinwahl bezeichneten. Die syrische Opposition, im Ausland ebenso wie im Inland, hat zum Boykott aufgerufen. International ist die Abstimmung umstritten. Lediglich Assads Verbündete, Iran und Russland, wollen das Ergebnis anerkennen. Syriens Außenminister Walid al-Mualim wies jegliche Einmischung zurück. Denjenigen, die darüber urteilen, ob die Wahlen legitim sind oder nicht, sage ich, unser Volk hat eine Botschaft an sie gerichtet, dass es selbst entscheidet, wer seine Zukunft bestimmt. Niemand ist berechtigt zu beurteilen, ob diese Wahlen legitim sind, denn sie sind der Wille des syrischen Volks. Staatliche Medien in Syrien meldeten, der Andrang an den Wahlurnen sei groß. Augenzeugen sagen jedoch, dass viele Wähler Studenten sind oder Angestellte des Staats, die per Dienstanweisung ihre Stimme abgeben müssen. Sie haben die Wahl zwischen 3.500 Kandidaten für 250 Sitze, die zuvor von den syrischen Sicherheitsbehörden sorgfältig überprüft wurden. Wie schon bei der Präsidentschaftswahl vor 2 Jahren sind auch diesmal die Wahllokale ausschließlich in den Landesteilen geöffnet, die unter der Kontrolle der Regierung in Damaskus stehen. Millionen Menschen sind jedoch innerhalb Syriens auf der Flucht oder haben im Ausland Schutz gesucht.
Sabine Rossi berichtete. Die Bundeswehr soll im westafrikanischen Krisenland Mali mehr Verantwortung übernehmen. Eine entsprechende Erweiterung des Mandats hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht. Einzelheiten von Christoph Brössel.
Das neue Mandat sieht eine Reihe von Änderungen vor. Künftig sollen deutsche Ausbilder malische Soldaten auch im Norden des afrikanischen Landes trainieren. Bislang war die Mission der Europäischen Union auf die Hauptstadt Bamako und den naheliegenden Ort Kulikuru begrenzt. Doch gerade im Norden ist die Lage unsicher und der Bedarf an Sicherheitskräften groß. Verteidigungsministerin von der Leyen kündigte außerdem an, dass die Bundeswehr Soldaten ausbilden soll, die dann wiederum das Gelernte weitergeben. Bislang sah das Mandat der Mission bis zu 350 Soldatinnen und Soldaten vor. Das Verteidigungsministerium hat die Obergrenze auf 300 reduziert. Deutschland gibt die Führung von EUTM turnusmäßig an die Belgier ab, braucht also weniger Personal. Die Linkspartei ist gegen die Trainingsmission, Christine Buchholz.
Wir sind grundsätzlich skeptisch, weil wir glauben, dass Mali ganz viel braucht an Unterstützung, aber nicht einen Ausbau seines Militärapparates. Es gibt viele andere Dinge, die man machen kann, um die Sicherheit, die soziale Sicherheit vor allen Dingen in Mali zu verstärken.
Bislang haben die Europäer 8.000 malische Soldaten ausgebildet. Bis zu 15.000 sollen es werden. Dem Mandat muss der Deutsche Bundestag noch zustimmen.
Die Abgasaffäre hat Volkswagen in eine tiefe Krise gestürzt. Wegen drohender Schadensersatzforderungen und Strafen muss der Konzern Milliarden zur Seite legen und kräftig sparen. Trotzdem stehen den Spitzenmanagern eigentlich dicke Bonuszahlungen zu. Genau das hat in den vergangenen Tagen zu heißen Diskussionen geführt. Vor allem die niedersächsische Landesregierung forderte Kürzungen. Nun gibt es einen Lösungsvorschlag des Konzernvorstands. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll rund die Hälfte der Prämien zunächst nicht ausgezahlt werden. Die Bonuszahlungen waren heute auch Thema im niedersächsischen Landtag. Hilke Jansen.
Nach tagelangen Diskussionen über die umstrittenen Boni hat Volkswagen sich endlich ein kleines Stückchen bewegt. Offiziell hieß es heute aus Wolfsburg, dass Vorstand und Aufsichtsrat sich einig seien. VW müsse beim Thema Vorstandsvergütung ein Zeichen setzen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat im Landtag wörtlich vorgelesen, was Volkswagen dazu aufgeschrieben hat.
Derzeit werden verschiedene Modelle diskutiert und abgestimmt, die für alle Beteiligten eine angemessene und faire Lösung darstellen. In der Konsequenz würde dies zu einer deutlichen Absenkung der variablen Vergütung führen.
Nicht nur den Vorständen werden also Teile ihrer Boni gestrichen. Auch der Chef des VW-Aufsichtsrats Pötsch will nachträglich auf einen Teil seiner Vergütung verzichten. Pötsch stand zuletzt in der Kritik, weil VW ihm für den Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat 10 Millionen Euro versprochen haben soll. Der niedersächsische Ministerpräsident begrüßt den Verzicht der Manager ausdrücklich. In diesen Zeiten geht es für Weil auch um eine gesellschaftliche Verantwortung des Konzerns.
Dabei spielen selbstverständlich auch die Erwartungen und Reaktionen in der Öffentlichkeit eine Rolle. Wir halten in dieser Frage ein deutliches Signal für notwendig.
Auf wie viele Millionen die VW-Vorstände tatsächlich verzichten, dürfte erst klar sein, wenn Ende April die Geschäftszahlen vorliegen. Die Opposition im Niedersächsischen Landtag hat heute die Rolle von Ministerpräsident Weil im VW-Aufsichtsrat scharf kritisiert. CDU und FDP halten den SPD-Regierungschef für zu schwach, um sich beim Vorstand durchzusetzen. Für den FDP-Abgeordneten Jörg Bode ist es ein Armutszeugnis.
Dass man als Bittsteller bettelnd zu denjenigen geht, die damals Verantwortung getragen haben und sagen, bitte verzichtet doch auf eure leistungsabhängige Vergütung. Wo keine Leistung, da auch kein Bonus.
Und auch die CDU findet, dass Stefan Weil der Falsche für den VW-Aufsichtsrat ist. Zwar ist CDU-Fraktionschef Björn Tümmler völlig klar, dass Weil als Aufsichtsratsmitglied in vielen Fragen zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Trotzdem findet Tümmler,
Sie sind im Laufe der VW-Abgas-Affäre vom selbsternannten Chefaufklärer eben zum selbsternannten Chefschönredner.
In gut einer Woche entscheidet der VW-Aufsichtsrat nicht nur über die Vorstandsboni, sondern lässt sich auch den aktuellen Stand zur Aufklärung des Dieselskandals vorlegen. In welcher Form danach die Öffentlichkeit über den Bericht der US-Kanzlei Jones Day informiert wird, ist bisher offen.
Vor gut 6 Wochen wurde der Grünen-Politiker Volker Beck mit Drogen erwischt. Nun wird das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt. Dagmar Pepping mit den Einzelheiten.
Ein kurzes, vorgelesenes Statement, keine Fragen erlaubt. Der erste öffentliche Auftritt von Volker Beck nach dem Drogenfund dauerte nur knapp 3 Minuten und brachte eine Entschuldigung des Grünen-Politikers.
Mein Verhalten war falsch und es war dumm. Das tut mir leid.
Der damalige innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion war Anfang März in Berlin von der Polizei mit einer verdächtigen Substanz erwischt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat Beck eingeräumt, dass es sich bei dieser Substanz um die synthetische Droge Crystal Meth gehandelt habe. Die Geldbuße in Höhe von 7.000 Euro habe Beck bereits gezahlt, hieß es. Volker Beck wollte sich heute nicht zu seiner politischen Zukunft äußern. Nach dem Drogenfund hatte der 55-Jährige seine Ämter als innenpolitischer und religionspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion niedergelegt. Umso deutlicher äußerte sich Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter zur Zukunft seines Parteifreundes.
Volker Beck will sein Mandat behalten und darüber freue ich mich auch und halte es auch für richtig. Und welche Funktion er dann für uns ausüben wird, werden wir mit ihm besprechen, wenn er wieder da ist.
Eine Rückkehr in das Amt des innenpolitischen Sprechers strebe Beck allerdings nicht an, hieß es aus Fraktionskreisen. Der 55-Jährige ist nach eigenen Angaben noch bis Ende der Woche krankgeschrieben.
Zuletzt hatte es eigentlich immer kräftig geknirscht, wenn sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammensetzten. Zu unterschiedlich waren die Ansichten beim dominierenden Thema Flüchtlingspolitik. Auch heute Abend gibt es einen Koalitionsgipfel. Doch von Streit und schlechter Stimmung ist davor nichts zu spüren, wie Dietmar Riemer berichtet.
Zur Stunde sitzen CDU und CSU schon im Kanzleramt zusammen, um letzte Unstimmigkeiten in der Union auszuräumen. Gegen 19 Uhr wird der Koalitionspartner SPD eintreffen. Dann tagt der Große Koalitionsausschuss, um eine politische Tagesordnung bis hin etwa zur Sommerpause zu beschließen. Noch ganz unter dem Eindruck der schlechten Landtagswahlergebnisse für Union und SPD wollen die Koalitionspartner jetzt zur Sacharbeit zurückfinden. Und das ist auch der Grund, warum im Vorfeld überall Einigungsbereitschaft formuliert wurde. Heute Morgen zum Beispiel auch von der ersten parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Lambrecht.
Wir gehen davon aus, dass heute im Koalitionsausschuss geklärt wird, dass der abgestimmte Entwurf zu Erbschafts- und Schenkungssteuer, dass der jetzt auch dann ins parlamentarische Verfahren kommen kann. Darüber hinaus brennt uns unter den Nägeln, dass endlich was gegen Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit auf den Weg gebracht werden kann. Auch da haben sich die Koalitionsfraktionen verständigt.
Das klingt doch nach sachorientierter Strategie bei der SPD und auch in der CSU. Eher moderate Töne von Leuten, die sonst gerne mal lauter werden. Wie zum Beispiel der Generalsekretär Scheuer, auch heute Morgen.
Ich glaube, dass beim Paket der inneren Sicherheit und der präventiven Terrorbekämpfung möglichst bald eine Einigung in der Großen Koalition erzielbar ist.
Dazu steht auf der Tagesordnung noch das Integrationsgesetz und die solidarische Lebensleistungsrente. Es dürfte also eine längere Nacht werden im Kanzleramt, aber das kennen die Beteiligten ja schon. Großkoalitionäre sind gern nachtaktiv.
Dietmar Riemer berichtete. Alle zwei Jahre nimmt eine Expertenkommission die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter die Lupe, die KEF. Sie gibt dann eine Empfehlung ab, wie hoch der Rundfunkbeitrag sein sollte. Diese Empfehlung hat die KEF heute vorgestellt. Für kommendes Jahr empfiehlt sie, den Beitrag zu senken, und zwar um 30 Cent. Einzelheiten von Petra Wagner.
17,50 Euro muss jeder Haushalt derzeit monatlich für ARD, ZDF und Deutschlandradio zahlen. Die Experten sagen 30 Cent zu viel und empfehlen deshalb, den Beitrag um diese Summe abzusenken. Der Vorsitzende der KEF, Heinz Fischer-Heidelberger.
Wir empfehlen eine Absenkung, weil es einen Überschuss in der nächsten Periode gibt. Die Rundfunkanstalten haben Anspruch darauf, dass sie bedarfsgerecht finanziert werden. Sowohl das Bundesverfassungsgericht wie auch die Europäische Kommission legen da Wert drauf, dass es keine Überfinanzierung gibt. Und der Bürger würde in der nächsten Periode 30 Cent pro Monat mehr zahlen, als für den Rundfunk und für das Fernsehen notwendig ist.
Die Experten der KEF verweisen in ihrer Begründung auf die Rücklagen, die die Rundfunkanstalten gebildet haben. Rund 1,6 Milliarden Euro. Möglich, weil der Rundfunkbeitrag seit 2013 von jedem Haushalt erhoben wird. Bis zu diesem Zeitpunkt musste sich jeder Nutzer freiwillig anmelden. Doch das Geld ist eben die Rücklage der Sender und wird nicht dauerhaft reichen. Das weiß auch die KEF. Einer entsprechenden Berechnung der Kommission zufolge werde es von 2020 an keine Rücklagen mehr geben, sagt Fischer-Heidelberger.
Der Aufwand bleibt in dieser übernächsten Periode, aber es stehen dann keine zusätzlichen Mittel mehr zur Verfügung. Dann gibt es natürlich auch Preissteigerungen, die man auch dann berücksichtigen muss. Und daraus haben wir abgeleitet, dass auf jeden Fall eine Beitragserhöhung kommen muss. Und die ist entsprechend hoch, weil es eben keine Sparkasse oder kein Sparschwein gibt, das man dann mehr plündern kann.
Unter bestimmten Bedingungen könnte sich dann der Rundfunkbeitrag auf fast 20 Euro im Monat erhöhen, rechnet die KEF. Über die Beiträge müssen die Länder beraten. Ministerpräsidentin Dreyer als Chefin der Länderrundfunkkommission will eine künftige Erhöhung vermeiden. Sie würde gerne die Beiträge stabil halten. Das könnte bedeuten, dass die Beitragsgebühr nicht, wie von der KEF vorgeschlagen, um 30 Cent sinken würde.
Wir werden uns damit befassen, auch mit den Begründungen, warum die KEF zu diesem Ergebnis gekommen ist.
In den kommenden Wochen beginnt eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Rheinland-Pfalz und Sachsen, Reformen bei den Sendern zu prüfen. Bis spätestens Mitte des nächsten Jahres wird dann feststehen, ob die Länder sich dem Vorschlag der KEF anschließen und der Rundfunkbeitrag um 30 Cent monatlich abgesenkt wird.
Und damit kommen wir zum Sport. In der Fußball-Champions League hängt aus deutscher Sicht ab jetzt alles am FC Bayern München. Nach dem Aus des VfL Wolfsburg gestern kann der Rekordmeister heute als letzter verbleibender Bundesligist ins Halbfinale einziehen. Die Münchner nehmen ein dünnes 1:0-Polster mit ins entscheidende Rückspiel bei Benfica Lissabon. Edgar Endres berichtet aus Portugal.
Mal Regen, mal Sonne, starker böiger Wind. Unberechenbar ist momentan das Wetter am Fluss Tejo in Lissabon. So stürmisch könnte es auch im Estádio da Luz zugehen. Das erwartet auch Thomas Müller.
Wir sind eigentlich sehr darauf fokussiert, das Hinspielergebnis auszublenden und einfach ein neues Spiel zu spielen, das wir zu gewinnen haben. Das ist eigentlich unsere Herangehensweise, weil uns das ganze Taktieren mit Ergebnissen und mit Zahlen, das bringt uns nicht weiter.
Ein Tor muss her. Zuletzt klemmte es ja beim Angriffsduo Robert Lewandowski und Müller. Beim portugiesischen Tabellenführer herrscht aber auch Personalnot. Topmann Jonas ist im Sturm gelb gesperrt, Vorlagengeber Gaetan wohl ebenfalls verletzt nicht dabei. Und da die Bayern mit Uli Hoeneß mal wieder das passende Maskottchen auf der Tribüne sitzen haben, sollte es mit dem Halbfinaleinzug klappen. Nichts anderes zählt für Trainer Pep Guardiola, der sich über Hoeneß Unterstützung richtig freut.
Bayern München-Fans, die Leute kennen besser als ich Uli. Ich habe gemerkt, wie gut der Mensch ist. Wie gute Person, natürlich bin ich sehr zufrieden. Nochmal, er ist hier mit uns.
Klappt's mit dem 5. Halbfinaleinzug in Serie, steht im Wiedersehen mit Hoeneß beim traditionellen Mitternachtsbankett auch für Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge nichts mehr im Weg.
Es wäre schön, wenn wir dann hoffentlich mit einem Weiterkommen dann auch ein Glas Wein anstoßen können.
Hoeneß' letzte Auswärtsreise vor über zwei Jahren brachte den Münchnern den letzten Auswärtssieg in den K.O.-Spielen der Champions League in London.
Anstoß zum Viertelfinalrückspiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern München ist wie gewohnt um 20.45 Uhr. Zeitgleich spielen Atletico Madrid und der FC Barcelona um den Sprung ins Halbfinale. Und damit endet das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Peter Stein.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.